So, ja, man hört mich. Das ist gut. eigentlich hatte ich auch eine PowerPoint mitgebracht, aber das hat irgendwie jetzt nicht funktioniert. Deswegen seid mir nicht böse, wenn die Punkte nicht oben an der Wand stehen. Ich habe eigentlich, als ich mich vorbereitet habe, was ganz anderes im Kopf gehabt. Aber dann, ich glaube, 2 Wochen vor der Predigt jetzt irgendwie einen Gedanken bekommen, über was ganz anderes zu sprechen. Und das ist die Jahreslosung von letztem Jahr, von 2023. Normalerweise wird sie jetzt an der Wand stehen, wer weiß denn noch, wie sie ist, wie sie heißt. Genau, richtig. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und manche wundern sich vielleicht jetzt, warum ich jetzt damit genau um die Ecke komme. Das hat aber mit dem letzten Ostergottesdienst zu tun. Und zwar hatten wir da ja auch Zeugnisse, die da wiedergegeben worden sind. Und ich möchte euch heute auch ein Zeugnis geben, wo ich das Eingreifen von Gott in meinem Leben gespürt habe. Manche kennen das schon, aber das hat mich einfach ermutigt, euch das nochmal zu erzählen. Und ich dann auch direkt wusste, dass das mein Predigtthema heute ist. Und diese Jahreslosung, die finden wir ja in 1. Mose 16, Vers 13. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Und vielleicht kennst du ja auch die Situation, wenn du mit jemandem unterwegs bist, du bist in einer großen Menschenmenge und auf einmal findest du die Person nicht mehr, die ist weg. Und du drehst dich um, drehst nach rechts, drehst dich nach links und denkst dir so, hä, wo ist sie denn? Die war die ganze Zeit da. Und plötzlich klopft dir jemand auf deine Schulter und die Person war die ganze Zeit hinter dir und hat dich gesehen. Und genau hierum geht es ja auch in der Jahreslosung. Hier geht es um Haare.
Eine Sklavin von der Herrin Sarah. Und sie wurde von ihrer Herrin dazu, ich sag mal, beauftragt, das versprochene Kind zu gebären. Also wurde sie auch schwanger. Aber dann war die Herrin Sarah ein bisschen,
ich sag mal, wütend auf sie und fand das irgendwie doch nicht so cool. Und ihr Mann, der Abraham, der hat dann gesagt, mach du was mit deiner Herrin, was du willst. Und daraufhin ist sie halt geflüchtet. Sie hat die Situation nicht mehr ausgehalten und ist dann mitten in die Wüste gerannt. Einfach so.
Hat sich eigentlich gedacht, nein, sorry, das ist nicht der Fall, oder? Einfach losrennen in die Wüste, was ich jetzt nicht mache. Und sie hat sich gedacht, darauf lasse ich dir schon zurück. Aber da war etwas, da war das ungeborene Kind. Und damit auch ein Grund, nicht aufzugehen. Und plötzlich steht jemand neben ihr, ein Engel. Und er fragt sie, woher kommst du und wohin gehst du? Und auf die erste Frage hat sie eine Antwort. Ich bin von meiner Herrin geflohen. Aber auf die zweite hat sie keine Antwort. Da bleibt ihr nur Schweigen übrig. Aber dieser Engel war nicht gewöhnlich. Er wusste ja bereits, was vor sich ging. Er wusste, dass sie schwanger war, sagte ihr sogar, dass sie ihr Kind nennen und dass sie auch wieder zurückgehen sollte in die Situation, dass es ausmachen sollte. Und damit hat Hagar nicht gerechnet. Und eins war klar, dass der Engel nicht gewöhnlich war und von jemandem geschickt worden sein muss. Gott sah Hagar. Er sah sie in ihrer Verzweiflung, in ihrem Schmerz und in ihrer Ungewissheit. Und er wusste, was sie bewegte. Und diese Geschichte zeigt auf wundervolle Weise, wie sehr Gott an uns interessiert ist. Und vielleicht kennst du auch diesen Moment. Gott hält dich nicht im Blick. Ja, vielleicht sogar aus den Augen verloren. Und du fühlst dich alles andere als nah und kannst dir nicht vorstellen, dass du deine aktuelle Situation überhaupt bemerkst. Und wenn es dir Hagar vielleicht ähnlicher als du denkst. Und ich habe selbst nicht vor ein paar Jahren so gefühlt. Verloren gefühlt. Dass ich dachte, ich bin nicht mehr auf Gottes Radar. Er sieht mich nicht mehr. Und dass ich ihm begegnen könnte. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Gefühl, sich fern zu fühlen, mich in die Irre getrieben hat. Und genauso die Situation war eben beschrieben. Bei Hagar, so habe ich mich auch gefühlt. Ich war eigentlich eher weggerannt. Aber nur weil ich mich fernfühle, heißt es ja nicht, dass Gott aufhören lässt. Und ich glaube, manchmal ist das so in unserer Gottesbeziehung, wir verlieren uns in einer Menge. Eine Menge von Alltagsstress, Arbeit, Beziehung, Beschäftigung. Und mit so vielen Dingen sind wir umgeben, dass wir Gott aus den Augen verlieren. Aber mitten von all dem sind seine Augen immer bei uns. Keine Sekunde, in der er uns aus seinen Augen verliert. Und was passiert, wenn wir verstehen, dass Gott uns sieht? In der Geschichte um Hagar passiert Folgendes. Sie dreht um und geht zurück in die Situation, die ihr erst ausweglos erschien. Aber nicht an Mangel aus Perspektive, sondern wegen einer ganz neuen Perspektive. Gott sieht sie und Gott sieht dich. Da, wo du bist, da, wo du warst und wo du sein wirst, Gott sieht dich, weil ihm dein Leben wichtig ist. Und eine wunderbare Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist folgende. Wenn ich meine Augen auf Jesus ausrichte, rückt sich alles andere komplett weg. Was eben noch so groß und wichtig erschien, ist automatisch an der richtigen Stelle. Und nimm dir mal genau Zeit und richte deinen Blick neu auf Jesus und sieh, dass er schon längst zu dir sieht. Als zweiten Punkt habe ich, Gott sieht dein Versteck. Das kam eben auch in mir, als der Klaus auch drin vorhast. Das will ich mal gerne fragen, auch an die von früher, wer hat sich denn gerne Höhlen gebaut in seinem Zimmer? Ja, ich bin der Einzige. Wenn sie auch den ganzen Tag da drin stehen können, oder? Wenn sie den ganzen Tag drin verstecken können, man hat alles andere vergessen. Die Zeit, was draußen noch passierte. Und am liebsten hätte man auch die ganze Nacht drin geschlafen. Und wenn ich mich gefragt hätte, ich hätte natürlich die besten Höhlen gebaut und niemand hätte mich darin gefunden. Aber dieser Punkt, Gott sieht dein Versteck, das erinnert mich an einen Psalm aus der Bibel, den David geschrieben hat, 239. Soll ich erstmal 1 bis 10 vorlesen? Herr, du hast mein Herz geprüft und du weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst alle meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es und du bist mit allem, was ich tue, versorgt. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Und wo könnte ich deiner Gegenwart entrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich hinab ins Totenreich, so bist du auch da. Nenne ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte im äußersten Meer, würden deine Hände mich auch dort führen. Und damit ging es vielleicht ähnlich. Er versuchte sich vor Gott wegzulaufen, zu verstecken. Hast du dich schon mal versucht, vor Gott zu verstecken, weil du dachtest, so sollte mich Gott besser nicht sehen? Ich kenne das aus persönlicher Situation sehr gut. Denn ich hatte lange Zeit Entscheidungen getroffen, die weit weg vom göttlichen Maß stehen und ich eher mich mit anderen Sachen beschäftigt habe, die weit weg von Gott waren. Und ich habe mich nicht gut gefühlt, Gott gegenüber zu treten und befand mich ganz schnell in einem Gedankenkreislauf, wo ich am liebsten wieder in meine Höhle verkrochen wäre, wo mich keiner sieht, wo ich auch dachte, dass Jesus oder Gott ist. Doch was ist, wenn ich diese Gott sieht alles Thematik komplett falsch betrachtet habe? Denn wenn man sich in den Psalm 139 mal weiter durchliest, dann fällt dir auf, dass Davids Blick zu Gott gar nicht voller Scham war, sondern er eher in Staunen gegenüberstand. Er erkennt, dass in Gottes Blick auf ihn ein Blick der Liebe, des Schutzes und der Berufung steht. Ja, Gott sieht dich und er sieht alles. Aber in dem Augenblick, in dem er dich ansieht, sieht er so viel mehr als nur den Moment. Gott hat schon sein ganzes Leben vor dich gesehen. Vor deinem ersten Atemzug. Und es gibt nichts, was du tun könntest, das ihn davon abhalten würde, dich von diesem wohlwollenden Blick anzuschauen. Warum wollte ich mich damals vor Gott verstecken? Weil ich dachte, er verurteilt mich. Er bestraft mich, wie ein verärgerter Vater, und ich dann erstmal einiges tun müsste, um mir seine Liebe zu verdienen. Ja, so ist es nicht. Und dies durfte ich damals sehr stark erfahren. Ich war damals ein knappes Jahr mit meiner Ausbildung fertig. Und ich habe auch damals schon in der Ausbildungszeit nicht wirklich was mit Gott am Hut gehabt. Bin vielleicht manchmal in die Gemeinde gekommen, aber das war es auch. Ich hatte eine wirkliche Gottesbeziehung, hatte ich nicht. Und irgendwann ist die Firma diesen Pleite gegangen, aber die Logistik, die war einfach zu klein, und deswegen musste man umziehen, also diesen Logistikbereich. Das ging auch ganz schnell für mich nach einem Jahr, weil ich bin einfach so gesehen von der Tochterfirma ein bisschen kleiner war, zur Mutterfirma gewechselt. Also war nichts Großes, nichts Neues gelernt in der Firma. Gleiche System, alles neu, alles gleich. Kollegen, die waren neu, okay, aber da war halt nichts Schlimmes dabei. Aber ich hatte ja. Ich habe während der Ausbildung, nach der Ausbildung, nicht wirklich aus dem Gott am Hut gehabt. Weil ich mich für andere Sachen interessiert habe. Und weil ich mich wirklich in meiner Höhle verkochen habe. Bibel war langweilig. Worship, Lobpreis. Bieten? Also ob ihnen das interessiert, was ich zu sagen habe. Ich war wirklich davon überzeugt, ich müsste erst irgendwas leisten, was Gott zufriedenstellen würde, damit ich seine Vergebung oder sogar ihn erleben würde, wie er in mein Leben eingreift. Und ja, damals hatte ich ein bisschen noch über zwei Schichten, was mal früh und noch spät gehabt, war alles okay. Und dann irgendwann kam Freitag, Feierabend, Spätschicht, 19 Uhr, ab nach Hause. Schöner Sommertag, 30 Grad, aber eh schon genervt, dass man noch in der Firma war. Und ich fahre, hatte damals einen ziemlich langen Arbeitsweg. Und ich glaube, viele von euch kennen ja den Bubenzer, wenn man in Richtung Oberweg fährt. Und ich bin aber von Richtung Mühle gekommen. Und auf der linken Seite ist ja der Deubel, den gibt es jetzt aber nicht mehr. Und rechts ist der Bubenzer. Und das ist ja eine kurze Karte. Und da ist 70. Und ich bin einfach nach Hause gefahren, hatte, ja, das Radio war auf jeden Fall, es lief Musik, auf jeden Fall lief irgendwas. Und ich war einfach in Gedanken, wie ihr das auch manchmal kennt, von Pferd und einmal fällt dann mein Sohn auf, wo bin ich jetzt gelandet. So mein war das, und dann auf einmal habe ich nur noch Quietschen am Reifen davor. Ich hatte auch, also ich bin gerade erst in die Kurve gekommen, kurz vorher vom Bugrenzen auf einmal habe ich nur noch Quietschen am Reifen. Und ich sehe drei Autos vor mir noch mit roten blinkenden Warnlichtern. Weil die so in die Bremse gegangen sind. Und ich hatte 80 drauf, vielleicht auch 90, bin ich ehrlich. Und es war aber so ein kurzer Abstand, dass ich mir dachte, was machst du jetzt? Hinten vorne warte drauf. Vielleicht besser eine Entscheidung, als links abzugehen, in den Gegenverkehr. Ich weiß nicht, ob ich dann noch hier stehen würde. Aber ich kann es bis heute nicht erklären. Warum ich rechts an alle Autos durchgeschossen bin. Ich bin rechts durch, wo keine Ahnung, was Auto durchpasst. Keine Ahnung. Aber ich kam an der Kreuzung zum Stehen und ich habe gezittert wie sonst was. Weil das war nicht mein Verdienst. Kein bisschen. Und ich kann es nicht erklären, wie ich durch diese rechts durch diese Leitplanken, durch diese Autos, die direkt hier standen, durchgeführt. Keine Ahnung. Aber ich stand mitten auf der Kreuzung und ich habe mir alle Leute angeguckt. Und bin ich einfach nur noch rechts rüber in die Busbahnstelle gefahren und ich habe 10 Minuten lang gebaut, nur Gedanken gegeben. Dir, es ist dein freier Wille. Und Gott kennt dein Herz. viele andere hier im Raum. Deshalb er auch genau weiß, wie es dir geht. Und seine Vergebung kostet dich nichts. Gott hat schon alles für dich gegeben. Das haben wir eben in der ersten Stunde wieder gesehen und erlebt. Und wenn du dich entscheidest, dich zu ihm umzubringen, dann wird er dir seine Perspektive zeigen und Gedanken, die er sich über dich gemacht hat. Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, die du aus Scham oder aus Angst vor Gott fernhältst? Dann mach doch genau das, was David dich gebetet hat, wird zu deinem Gebet. Und lass dein Herz neu verstehen, wer er für dich ist. Und Gott sieht deinen Schmerz. Und damals, in dieser Zeit, habe ich alles andere als würdig gefühlt. Ich wurde meinem Umfeld nicht gerecht, meinen Aufgaben nicht, meinem Leben nicht. Und ich habe es aus eigener Kraft nicht geschafft, alles gerade zu machen. Und meine Selbstanklage habe ich davon abgehalten, in das Angesicht Gottes zu gehen. Und dann ist mir immer wieder eine Geschichte aufgefallen. Ja, die schon mal gehört. Das ist die Geschichte von der Samariterin am Brunnen, wo Jesus hier über den Weg läuft. Und als erstes fällt mir auf, dass Jesus dir lebendiges Wasser geben wollte. Und letztendlich wollte ich das auch. Ich wollte erfrischt werden. Ruhe in meinen wütenden Phasen, in meinen Umständen erleben. Doch das führte nie zu einer wirklichen Begegnung mit ihm. Viel zu sehr war ich mit meinen Gedanken gefangen. Dann habe ich mir die Geschichte aus einer anderen Perspektive gelesen. Und die Unterhaltung zwischen dieser Frau und Jesus hat mich plötzlich ganz tief berührt. Weil in diesem Moment durfte ich erkennen, dass ich wie diese Frau bin. Ich trage eine Last, lade mir selbst zu viel auf, weil ich es glaube, es zu verdienen. Und der Hintergrund dieser Geschichte ist, dass damals die Frauen morgens früh zu diesem Brunnen gegangen sind und ihren Krügen und sich Wasser geholt. Alle zusammen, bis auf diese eine Frau, die ist in der Mittagssonne ist für uns gelaufen. Komplett alleine und dann begegnet ihr Jesus an diesem Brunnen. Und Jesus spricht sie an. Und diese Frau aus Samaria hat ihr ganzes Leben lang ihm geglaubt. Sie war mit 5 Männern verheiratet. Alle 5 Männer haben sie weggeschoben und der 6. Mann hatte auch keine Lust mehr und wollte sich nicht mehr. Da hat sie jetzt den ganzen Tag angefangen, ihr Leben an ihre Liebe zu glauben. Und da hat sie sich, was kann noch Gutes in meinem Leben passieren? Der Grund, warum sie alleine zum Brunnen gehen wollte, ist, weil sie überschüttet ist mit Scham, mit Angst, mit Schuld, mit Ablehnung und mit Schmerzen. Und sie wollte einfach keinen Sinn, sie wollte alleine bleiben. Ihr ganzes Leben wurde auf ihr umgetragen. Und obwohl Jesus das weiß, geht er auf seinem Weg nach Galiläa, den Umweg durch Samaria, nur um in erster Linie dieser Frau zu begegnen und ihr die Fülle seines Wassers zu geben und seiner Vergebung zu schenken. Und er schaut sie an mit einem Blick mit Wertschätzung, mit Barmherzigkeit und mit Liebe. Nach dieser Situation ist für diese Frau nicht mehr wie vorher. Alles ändert sich von Situation zu Situation zu Situation, weil Jesus ihr die Hand ausgestreckt hat. In der Zeit, wo es sonst niemand getan hätte. Und Jesus geht diesen Umweg, um dich mit seiner Gnade an dem Ort deiner Lasten zu finden und zu befreien. Und dann geht dein Blick weg von Verfehlung, von Angst, von Scham, von Schuld und richtet sich neu aus auf Jesus, der dort bereitsteht, um mich mit Wasser zu versorgen. Johannes 4, 13 bis 14. Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Nächster Punkt wäre, Gott zu deiner Berufung. Das Thema Berufung ist nicht so einfach. Denn schon oft hört man Geschichten von anderen Christen, die einen ganz klaren Auftrag von Gott bekommen haben. Entwicklungslandes zieht, um dort Krankenhäuser und Schulen aufzubauen. Mit einem fleißigen Theologiestudenten, der direkt weiß, er hat einen Pastor. Der eine, der alles aufgibt, um zu missionieren. Vielleicht auch ein älteres Ehepaar, was eine Anlaufstelle ist für jüngere Menschen, die Probleme haben mit ihrem Glaubensleben. Und so richtig einordnen, konnte ich mich damals da bedanken. Ich habe auch Gott darauf gefragt, was willst du denn von mir? Soll ich evangelisieren? Soll ich Worship-Songs schreiben? Soll ich alles hinschmeißen? Und vielleicht hast du diese Frage an Gott auch schon mal gestellt, die so oder so ähnlich sind. Und ich glaube, dass wir dieses Thema Berufung manchmal viel zu schwer machen. Und wenn wir uns anschauen, wie David damals zum zukünftigen König gesagt wurde, verstehen wir ein bisschen besser, was Gottes Herz dahinter ist. Und als Samuel nach Bethlehem ging, um unter den Söhnen von Israel einen Thronfolger zu suchen, wie sein Blick direkt auf den ältesten Sohn, auf Eliab. Doch Gott sagte, dass für ihn Aussehen und Größe keine Rolle spielen, sondern das, was im Herzen ist. Und so rief Samuel letztendlich den jüngsten Sohn zu sich. David, der jüngste Sohn, der auf die Schafe und auf die Ziegen aufgepasst hat. Und für Gott war David ein Mann nach seinem Herzen. Das lesen wir in 1. Samuel 13, Vers 14 und die Samen dann in 1. Samuel 16. Und da wurde er dann mit Öl gesalbt und der Geist Gottes ruhte auf ihn. Und erst 15 Jahre später wurde David dann offiziell zum König genannt. Und diese Geschichte von Davids Erwähnung zeigt mir drei Dinge für unsere Berufung. Als erstes, Gott hat schon seinen Blick auf uns, bevor wir jemals was für ihn getan haben. Für Gott ist wichtiger, wer wir sind und was in unserem Herzen ist, als das, was wir können. Wie andere Menschen uns wahrnehmen und wer wir selber versuchen, überhaupt zu sein. Und das Dritte, Gott weiß schon, was er mit uns führt. Und auch sind es die Wartezeiten, in denen er uns unser Herz formt und uns vorbereitet. Und für mich ist das so ermutigend, weil ich dann verstehe, dass Gott eben nicht von mir will, dass ich etwas Großes, Außergewöhnliches mache. Damit ich ihm gefalle. Er will, dass ich in den kleinen Dingen und im Alltag treu bin und mein Herz jeden Morgen neu auf ihn ausrichte. Und wenn ich dann meinen Blick auf ihn richte, dann gelingen die Dinge auch viel besser. Weil ich dann den Heiligen Geist und seine Früchte in meinem Herzen trage. Und nicht mehr ich diese Riesen bezwingen muss, sondern dies ganz allein für mich Jesus übernimmt. Und auch du hast eine besondere Berufung. Und du darfst sie Stück für Stück auspacken, während du es zulässt, dass Gott in der Wartezeit dein Herz formt. Und werde dir nochmal neu bewusst, was es für dich persönlich heißt, dass Gott dein Herz sieht und dich besser kennt als jeder andere in dem Raum. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch ein Lied. Das kennen die meisten auch schon. Normalerweise sollte jetzt eigentlich der Text daran stehen. Aber wir hören jetzt einfach diesem Lied einmal zu und das spricht einfach auch in diese Jahreslosung rein und hat einfach mich auch noch bestärkt, euch das mitzuteilen. Mein Zeugnis ist einfach, wie ich Gott in meinem Leben spüre.
Ja, danke, Lennart, für diese Predigt. Auch wenn du vielleicht im Vorfeld gedacht hast, ja, war doch die Jahreslosung vom letzten Jahr. Aber ja, mich beschäftigt dieses Thema auch immer noch. Ja. Also ich finde das wirklich gut, dass wir letztes Jahr diese Jahreslosung hatten und danke auch, dass du da heute nochmal vorgesprochen hast. Ich glaube, es ist einfach so wichtig, ja, dass wir auch als Christen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, nicht, ja, wir haben natürlich seine allumfassenden Verheißungen, an denen wir uns auch festhalten, auf die wir vertrauen dürfen. Und das auch sollten. Auch wenn wir ihn nicht erleben, auch wenn wir ihn nicht ganz persönlich erleben, wenn wir manchmal vielleicht lange warten müssen. Ja? Ich weiß, dass der ein oder andere hier ist, der sich das ganz sehnlich wünscht, dass Gott in sein Leben reinspricht. Ja? Dass Gott, ja, gestern noch jemand gesagt in einer kleinen Gruppe, er fühlt sich gerade so, als käme er aus Ägypten und steht vor dem Meer und wartet darauf, dass sich das Meer teilt, dass er weiß, ich soll jetzt da durchgehen, ich soll jetzt in diese Richtung gehen. Und ja, das ist einfach auch wichtig. Ich habe mich erinnert eben auch an einen, der mal vor vielen Jahren hier gesprochen hat. Das war ein ziemlich alter Mann, der war von Gideons, Manfred Meyer ist der. Aus seinem Leben, aus dem, was er so sagte, und da habe ich mir einen Satz gemerkt. Der hat damals schon gesagt, ey, wenn ich unterwegs bin, ich weiß, ich lebe davon, dass ich weiß, dass Gott mich sieht und dass er mich auch ja, liebevoll ansieht. Und ich bin auch echt immer dankbar, wenn ich Gott plötzlich so von hinten erlebe, wie er mir auf die Schulter tippt und in der Menge und mich erleben lässt, dass er mich ganz persönlich meint. Ja, ich habe euch auch davon schon berichtet, ob das ein Zettelbriefkasten war, auf dem das Predigtthema stand als Bestätigung, für das ich mich ein paar Tage vorher entschieden hatte. Und dann stand das nochmal da und dann wusste ich, ey, das ist echt, darüber zu sprechen. Oder auch in einer Situation, wo es mir echt nicht gut ging, wo ich verzweifelt war, wo dann plötzlich auch Gott in mein Leben gesprochen hat und ich habe einfach so gemerkt, das kann man manchmal gar keinem anderen erzählen, aber man kann es selber, man weiß, das war jetzt wirklich Gott, der hat mein Herz berührt. Und ja, ich möchte beten. Jesus, danke dafür, dass du ja einfach da bist, dass du ein Gott bist, der uns sieht, ganz persönlich. Jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Du siehst wirklich die Situation von jedem Einzelnen, wo er gerade steht, ob er gerade auf einem Berg ist und das erfüllte Leben erlebt oder in einem Tal ist und Sorge ihn niederdrücken, runterziehen und ja, oder einfach Fragen da sind, dass Wege klar werden sollen, Wege klar werden müssen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der jeden sieht, und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du uns in dieser Woche begegnest, dass du jedem begegnest ganz persönlich und erleben lässt, dass du uns siehst. Danke, dass wir uns auch nochmal neu bewusst machen können, dass wir deine Liebe nicht erkaufen können, dass wir deine Liebe nicht erarbeiten müssen, dass wir einfach gar nichts dafür tun können, dass sie da ist, dass sie unerschöpflich ist. Und dass sie auch nicht von unserem Verhalten abhängt. Auch wenn wir vor dir weglaufen, auch wenn wir vor Umständen weglaufen, du bist da und gehst uns nach. Danke dafür, dass du uns auch gerade manchmal da begegnest, ganz besonders begegnest, wenn wir am Boden sind und wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und ich möchte dich für jeden hier bitten, der auf so eine Begegnung wartet, dass du eben die Geduld schenkst, wirklich so lange zu warten, bis du die Ausdauer gibst, zu warten, bis du antwortest. Und dass ja auch er in dieser Wartezeit merkt, dass du da bist, dass du ihn nicht vergessen hast. Und ich möchte dich echt bitten, dass wir aus diesen Begegnungen mit dir heraus unser Glauben einfach wächst und dass auch die Menschen um uns herum einfach merken, dass wir einen Gott haben, der jeden sieht, der jeden liebt und auch ja, ihn begegnen möchte. Hilf uns dabei, dass wir auch darüber einfach ein Zeugnis geben. Ich danke dir für diesen Segen heute. Und